Ja, ihr Lieben, ich habe gemerkt, einige haben gewartet, dass die Irmi mitkommt heute. Die ist ja diese Woche 60 geworden. Ich habe so eine hübsche Frau mit 60, das ist unglaublich. Ja. Freut mich total, muss ich sagen. Das hat einen Grund, dass sie nicht da ist, weil sie Sonntag sehr oft den Tag braucht für Erholung ein Stück weit und auch um Restarbeiten fertig zu machen und so. Dafür machen wir ja Dienstag normalerweise frei. Aber ich soll einen ganz lieben Gruß an alle sagen. Ich habe eine Bitte noch, bevor ich mit der Predigt beginne. Ich habe eine Aufgabe übernommen, von der ich nicht weiß, ob ich in der Zukunft dieser Aufgabe gerecht werden kann, und ich würde die gerne abgeben. Das geht um die Magda. Es geht eigentlich um euch beide. Also ich habe damals im Zuge dessen, dass das Haus da geräumt wurde, mehr oder weniger den beiden da versprochen, sie zu begleiten. Und ich habe auch versucht, das neben allem noch zu halten. Aber im Moment bin ich an der Grenze, ich schaffe das nicht mehr. Ich muss das einfach irgendwann auch mal offen sagen. Ich schaffe das nicht mehr, weil ja jetzt auch durch die Gemeindearbeit in Freyung wieder neue Kontakte entstehen. Und wie kann man neuen Kontakten nachgehen, wenn man immer noch mit alten Kontakten gebunden ist? Das ist sehr, sehr schwierig. Ist für mich eh nicht ganz einfach, weil ich über die Jahre in vielen Gemeinden gedient habe. Ich habe zum Beispiel letzte Woche plötzlich eine Beerdigung reinbekommen. Innerhalb von 2 Tagen muss ich noch eine Beerdigung halten aus einer anderen Gemeinde, wo ich vor 20 Jahren war. Das sind Sachen, die belasten uns, weil wir eh an der Grenze sind. Und meine Frage wäre, ob es jemand gibt, der die Freude hätte, zu sagen, ich nehme das mir aufs Herz. Also die Magda öfter zu besuchen, vielleicht auch in praktischen Dingen noch zu begleiten. Immer wenn ich zur Magda komme, macht sie ihre Schublade auf. Dann hat sie da alle Post, die sie seit 2 Monaten bekommen hat, reingestapelt. Und dann muss ich die durchgucken und einsortieren und gucken, muss ich da was regeln oder sind es nur irgendwas und so. Und ich mache das eigentlich gerne, aber ich schaffe es kräftemäßig nicht mehr. Und die Frage ist einfach, wenn es jemand geben würde, der so einen Liebesdienst übernehmen würde, dann meldet euch bei mir und ihr glaubt nicht, was für ein Stein mir dann vom Herzen fällt. Weil das einfach schwer ist, wenn man weiß, da wartet ein Mensch und man hat diesen Menschen schon 2 Monate überhaupt nicht oder 2,5 Monate oder 3 Monate nicht besucht, vielleicht einmal telefoniert, aber nicht besucht. Man denkt immer dran, aber man hat keine Kraft mehr. Das ist einfach schwierig. Ja. Ich habe den Rundbrief mitgebracht von uns und da sind etliche Gebetsanliegen drin. Also an einer Stelle können wir mal danken, wie Gott uns versorgt als Lebensgemeinschaft. Also das ist wirklich unglaublich. Es gab vor kurzem einen Punkt, wo ich aufs Konto geschaut habe, da hat ein einziger Mensch 5.000 Euro überwiesen aufs Konto, den wir noch nicht einmal persönlich kennen. Also ich kenne den inzwischen, weil ich den vor ein paar Monaten mal besucht hatte, um ihm zu danken. Da hat er nämlich auch was gegeben gehabt, sage ich mal. Aber vorher kannte ich den gar nicht. Und da gibt es eigentlich keine persönliche Beziehung, sage ich mal. Und so ein Mensch beschenkt uns so. Das ist also wirklich unglaublich, wie wir da beschenkt werden. Ohne das könnten wir die Arbeit überhaupt nicht machen, sage ich mal. Ja. Aber da ist ein wichtiges Gebetsanliegen drin. Wir haben im Moment eine Wohnung frei, weil ein Ehepaar, der Mann war bei uns in der Betreuung und die Frau war früher auch in der Betreuung und die haben geheiratet und die sind jetzt ausgezogen und der Gedanke steht im Raum, ob diese Wohnung eine Möglichkeit wäre, dass vielleicht mal jemand, der Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, da einfach mal kommen kann, unverbindlich. Einfach mal, ich tue mich sehr schwer, das möchte ich offen sagen, einfach so jemand einzustellen, den ich gar nicht kenne. Weil bei uns ist das so gewachsen, das ist nicht so leicht, da muss jemand reinpassen, da muss jemand ein Herz für haben. Wenn ich mal in Rente bin, darf er alles umgestalten, auch schon vor meiner Rente darf er vieles umgestalten, aber er findet es erstmal so vor, wie es ist. Und das ist nicht so leicht, sage ich einmal, und deshalb glaube ich, wäre das eine große Möglichkeit, wenn ihr irgendjemand wisst, der an so einer Arbeit Interesse hat und der sich vorstellen kann, einfach mal 8 Wochen, 12 Wochen, ein halbes Jahr da mitzuwohnen, da mitzuarbeiten. Wir werden das finanziert bekommen, irgendwie werden wir das finanziert bekommen, so wie wir immer im Glauben alles finanziert bekommen haben. Ich weiß noch, wie der Andi mit mir auf dem Dach stand und wir haben überlegt, ob du bei uns arbeiten kannst. Und dann habe ich dir gesagt, 1 Monat kann ich dein Gehalt garantieren. Und wie oft hast du jetzt Gehalt bekommen? Immer, oder? Ein paar Jahre schon, sind schon etliche Jahre, seit 2005, oder? Also Gott, wir stellen immer im Glauben ein, aber wir werden das schaffen. Wenn ihr jemanden wisst, sagt Bescheid. Aber mir wäre es wichtig, dass wir jemanden, bevor wir ihn dann absolut fest anstellen und ihm vielleicht dann auch irgendwann mal den Stab übergeben, dass wir ihn dann einfach kennenlernen können. Ja. Jetzt wollen wir einen Text aus Lukas-Evangelium lesen. Ich habe mir gedacht, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dann lesen wir auch mal die entsprechenden Texte. Und ich lese aus Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 26 von der Ankündigung der Geburt Jesu. Das ist ein sehr bekannter Text, aber ich denke, es lohnt sich auch über bekannte Texte nachzudenken. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hier berichtet die Bibel ja eigentlich von dem wunderbarsten Ereignis der Weltgeschichte, der Menschwerdung Jesu, dem wunderbarsten Ereignis in Anführungsstriche. Wenn das kein Wunder ist, was ist dann ein Wunder, dass Gott Mensch wird? Und man muss erst mal sagen, dieses Ereignis übersteigt unseren Verstand. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen meinen, dass alles, was sich um die Geburt Jesu herumrankt, alles, was sich jetzt auch hier zum Beispiel dieser Text von der Ankündigung der Geburt Jesu, dass das alles im Grunde genommen Legenden sind, die sich irgendwie halt gebildet haben, die aber nicht tatsächlich so geschehen sind. Ich glaube aber, dass auch diese Begebenheit, die uns hier das Neue Testament berichtet, dass das ein tatsächlich erfolgtes Geschehen ist, genauso wie die Jungfrauengeburt, genauso wie dann alles, was mit der Geburt Jesu im Zusammenhang steht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Christen uns selber eingestehen und auch bekennen, dass es unseren Verstand übersteigt. Aber dass wir andererseits mit einer tiefen Ehrfurcht auf diese Berichte des Neuen Testamentes hören, weil nur wenn wir mit der tiefen Ehrfurcht diese Berichte hören und in uns aufnehmen, können sie unser Leben verändern. Was gilt es jetzt hier mit Ehrfurcht zu betrachten? Zunächst mal ist sehr interessant, dass von der Ankündigung bis zur Geburt Jesu Gott immer die Niedrigkeit wählt. Wohin wird der Engel gesandt? Der Engel wird in eine unbedeutende Stadt nach Galiläa gesandt, Nazareth. Zu wem wird der Engel gesandt? Zu einer ganz einfachen Frau, die aus dem Hause David kommt, aber in sehr bescheidenen Verhältnissen lebt. Sie selber bezeichnet ja das nachher so, dass Gott die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Und wenn ihr an die Geburt Jesu denkt, dann ist ja das auch alles in sehr einfachen, niedrigen Verhältnissen. Die Menschen, die informiert werden, sind die Hirten auf dem Feld, auch die ganz einfache Bevölkerungsschicht. Also alles geschieht in einer großen Niedrigkeit. Und die Frage ist, wo bleibt eigentlich die beeindruckende Größe, die ja normalerweise gewählt wird, wenn es darum geht, ein großartiges Ereignis in Szene zu setzen? Wer hätte denn jetzt von uns erwartet, wenn die Weltmeisterschaft in Katar war, dass die da so ein popeliges Stadion bauen, wo 5000 Leute reinpassen und einen Acker umpflügen sozusagen? Nee, da ist ein gewaltiges Ding gebaut worden und da war Rasen vom Feinsten da. Aber hier fehlt die beeindruckende Größe und die Frage ist, warum fehlt sie? Und ich glaube, sie fehlt, weil Gott sie nicht braucht. Und ich glaube, sie fehlt nicht nur, weil Gott sie nicht braucht, sondern ich glaube, sie fehlt auch, weil Gott die menschliche Größe bewusst demütigen will. Entlarven will. Menschliche Größe hat immer sehr viel mit Schuld zu tun, wenn man die Bibel genau anschaut. Und Gott braucht diese Größe nicht für sein Werk. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so, dass Gott nicht den Engel nach Jerusalem hätte schicken können, das Zentrum damals von Judäa. Es ist nicht so, dass es nicht in Gottes Macht gestanden hätte, eine Frau aus einem reichen Haus zu suchen und durch sie Jesus gebären zu lassen. Nein, das wäre alles in der Macht Gottes gestanden. Aber in seiner Souveränität und in seiner Allmacht wählt er genau die Niedrigkeit. Und das ist wichtig, weil diese Niedrigkeit ein Zeichen ist. Wir sollten uns schämen, wenn wir die Niedrigkeit, die Einfachheit, die Armut verachten. Wenn Gott selbst seinen Sohn genau in diese Lebensumstände hineinsendet. Manchmal verachten wir die Niedrigkeit. Ich kann mich gut erinnern, als Kind, habe ich glaube ich schon mal euch erzählt, aber ist egal, erzähle ich euch nochmal, dass wir einen Sonntagsschullehrer hatten, der war Bauer, der hat nur noch einen Zahn gehabt, das war der Johannes. Wenn du zu nahe standest, hast du den Uringeruch gerochen. Und der hat uns in seiner großen Freude als Familie sonntags nach dem Gottesdienst zu sich nach Hause eingeladen. Und hat uns da bewirtet. Und ich weiß noch, wie wir als Kinder auf die Frage, willst du was trinken, alle gesagt haben, nein, ich habe keinen Durst. Aber das Problem war nicht, dass wir keinen Durst hatten. Das Problem war, dass alle Gläser so dreckig waren, dass wir uns geschämt haben, da was draus zu trinken. Und der hat in seiner Freude uns was hergerichtet und jeder hat nur mit spitzen Fingern und so wenig wie möglich genommen. Und er hat so eine Freude gehabt. Und er hat so einen Glauben gehabt. Wahnsinn. John Charles Ryle, der erste anglikanische Bischof von Liverpool, der schreibt mal Mitte des 20. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Lebensumstände, die Jesus freiwillig wählte, oder man könnte auch sagen, die Gott für seinen Sohn gewählt hatte, sollten uns immer mit heiliger Ehrfurcht erfüllen. Der häufig anzutreffenden Neigung unserer Zeit, sich vor reichen Menschen zu verbeugen und aus dem Geld einen Götzen zu machen, sollten wir sorgsam widerstehen. Ja, wir raten entschieden davon ab. Das Vorbild unseres himmlischen Vaters und das unseres Herrn ist eine hinreichende Antwort auf tausende kriecherische Verhaltensweisen und Aussagen gegenüber dem Wohlstand, die gegenwärtig unter den Menschen kursieren. So krass hat er das gesagt. Was haben wir Menschen für eine Einstellung? Das ist sehr interessant in manchen Gemeinden. Manchmal ist es so, da sind Älteste, die sind auch im Beruf ganz weit oben und da passt es genau, weil das zeigt eigentlich nur ihre Verantwortungsbereitschaft und zeigt ihre Art, wie sie Dinge leben, sag ich mal. In manchen Gemeinden hat man aber auch das Gefühl, je mehr du verdienst, desto eher bist du an der Spitze und je weniger du verdienst, desto weniger bist du hinten dran. Denk dir mal an die Kirchengeschichte. Da gab es das, wenn man in die großen Dome reingeht, dass vorne bei der Kanzel diese Stühle für die reichen Leute waren. Und wo mussten die Armen sitzen? Ganz hinten. Und steht nicht im Jakobusbrief, dass Gott die Armen erwählt hat zum Reich Gottes? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das erkennen. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir, denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir müssen uns das mal vorstellen. Der Erbe aller Dinge, der nahm nicht nur unsere menschliche Natur an. Das allein ist ja schon ein Wunder. Sondern Jesus hatte ein Ja dazu, dass er auch noch in eine sehr niedrige Form von Menschsein kam. Wir lesen im Evangelium, dass als seine Eltern ihn zur Beschneidung gebracht haben, dass sie da das Armenopfer gebracht haben, ein paar Turteltauben. Meiner Meinung nach zeigt es, dass Maria und Josef kein reicher Haushalt waren. Und in diesem Haushalt ist unser Herr groß geworden. In diesem Haushalt hat er gelebt, sag ich mal. Da ist er auch voll Geistes gewesen. Und das hat er sicher auch, da hat er viel erkannt und gesehen, was nachher ganz, ganz wichtig war. Und wenn das Neue Testament uns, die Kinder Gottes, später dazu auffordert, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu dem Niedrigen, dann dürfen wir nie vergessen, dass einer das mehr als alle vorgelebt hat. Jesus. Und dass einem, Gott selber, mehr als jedem anderen die Niedrigkeit wichtig war. Und es ist eine große Frage, sind wir auch in Häusern zu finden, wo es ganz einfach hergeht? Ja, du warst schon, warst du da nicht, bei, oder wer war denn da in Rumänien bei diesen, du warst in Rumänien bei diesen Sintis? Einfachste Verhältnisse, oder? Manchmal vielleicht auch nicht immer sehr attraktiv, da zum Essen eingeladen zu werden, oder? Aber gehen wir da hin? Sind wir da als Christen zu finden? Darf ich ein ganz ehrliches Wort sagen? Ich erschrecke manchmal, in welchen Verhältnissen Christen leben. Ich war jetzt in Österreich, in Gemeinden, und ich komme in Häuser, und da ist alles vom Feinsten. Von A bis Z, alles vom Feinsten. Wisst ihr, ich gönne das jemandem von Herzen. Es ist nicht so, dass ich es nicht gönne. Aber ich frage mich, mit welchem Preis wird das bezahlt? Das frage ich mich. Mit welchem Preis wird das bezahlt? Zweitens, zur Geburt Jesu erwählt Gott eine Frau, Maria. Wir sind es ja als freikirchliche Christen gewohnt, im Blick auf Maria mit äußerster Skepsis zu denken und zu reden. Das resultiert daraus, dass die römisch-katholische Kirche unserer Meinung nach Maria überhöht. Ich denke, das ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir manchmal unter dem Eindruck stehen, dass Maria fast genauso viel, wenn nicht noch mehr, Stellenwert und Ehre erhält wie Jesus. Im Zusammenhang mit Maria hören wir plötzlich von der sogenannten unbefleckten Empfängnis von Maria. Also Maria soll ohne Erbsünde auf die Erde gekommen sein. Wir alle sind mit Erbsünde auf die Erde gekommen. Sie ist ohne Erbsünde auf die Erde gekommen. Lesen wir nichts von in der Bibel. Wir hören von der Himmelfahrt Marias. Auch davon ist in der Bibel nichts berichtet. Wir lesen davon, dass sie als Mittlerin zwischen Gott und den Menschen angerufen werden kann, während wir doch in unserer Bibel lesen, in 1. Timotheus 2, Vers 5, es ist ein Gott und ebenso auch nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Wir finden keine Belege in der Schrift für so vieles, was sich im Volksglauben um die Person von Maria herum entwickelt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann von mir sagen, mich macht es traurig. Manche macht es wütend, aber mich macht es traurig, weil ich mir denke, das verdunkelt Jesus und den Vater. Das Neue Testament berichtet uns, dass Gott diese Frau gebraucht hat, damit Jesus Mensch wird. Aber nirgends steht, dass wir Maria brauchen, um einem angstmachenden Gott begegnen zu können. Sondern im Gegenteil, das Neue Testament spricht davon, dass Gott Liebe ist und dass er uns das in Jesus zeigt und dass er uns nachgeht und uns sucht und uns finden will. Vor diesem Gott brauche ich keine Angst haben, das ist das, was Jesus mir zeigt. Wenn ich mir meine Schuld vergeben lasse, wird er mein Vater, nicht mehr mein Richter. Und dazu brauche ich keine menschliche Mittlerin, eine Frau. Frauen haben immer ein bisschen so etwas weniger Angstmachendes an sich, wobei ich jetzt auch viele Frauen kennengelernt habe, da hat man eher Angst vor der Frau als vor dem Mann. Das ist interessant, ja, da ändert sich manches hier in unserer Kultur, das ist sehr, sehr interessant. Ja. Also ich habe gesagt, dass die Kirche Maria überhöht. Aber wichtig ist, dass wir sie als Freikirchler nicht entwerten. Es lohnt sich nämlich, das Handeln Gottes mit ihr genau anzuschauen. Ich würde mal sagen, nie gab es eine Frau, die eine höhere Aufgabe hatte als Maria. Durch eine Frau, durch Maria, kam die Person, in der unser aller Heil zu finden ist, Jesus auf die Erde. Sie war das auserwählte Werkzeug Gottes, durch das Gott seinen Sohn in die Welt hinein gebären ließ. Interessant ist, wie Gott sich dieser Frau vorstellt, wie er diese Frau anspricht. Wir lesen hier, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie ist eine Vielbegnadigte, so steht es da eigentlich, eine Vielbegnadigte. Nun, die katholische Kirche hat Maria voller Gnade daraus gemacht und hat dieses Bild, Maria hat so viel Gnade, dass sie von dieser Gnade an uns alle abgeben kann. Aber das ist falsch, sie ist eine Vielbegnadete. Ihr widerfährt viel Gnade, unverdiente Gnade. Wozu Gott sie berufen hat, hat gar nichts mit irgendwelchen Voraussetzungen ihrerseits zu tun. Es ist nicht so, dass es keine andere junge Frau in Israel gegeben hätte, die vielleicht ähnliche innere Charaktersachen gehabt hätte wie die Maria. Nein, davon lesen wir nichts in der Schrift. Es ist die Gnade Gottes, die diese Frau beruft. Und genau deshalb erschrickt ja Maria. Und wenn hier steht, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das, dann steht hier im Griechischen ein Wort für erschrecken. Das ist ganz, ganz stark und das ist einmalig im Neuen Testament. Dieses Wort wird an keiner anderen Stelle so verwendet. Das war ein ganz tiefes Erschrecken, was Maria da erlebt hat. Und warum? Ich denke, weil sie genau die Ungeheuerlichkeit dieser Situation erfasst hat. Wer bin ich und wer ist Gott, dass er mir begegnet und dass er zu mir redet. Trotzdem, aufgrund dieser Berufung wird sie immer einen besonderen Platz in der Heilsgeschichte Gottes haben. Wir lesen ja hier, dass sie später sagt in ihrem Lobgesang, siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Also durch alle Generationen hindurch, bis Jesus wiederkommt, wird ein Andenken an die Maria bestehen bleiben. Und wenn wir uns aufregen, dass Maria so stark genannt wird, da komme ich gleich drauf, dann regen wir uns auf, weil nicht das Rechte über sie gesagt wird. Aber wir dürfen uns eigentlich nicht aufregen, weil sie ständig in aller Munde ist, weil nach diesem Wort ist es so. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Eine andere Übersetzung, die NEÜ, sagt hier noch, künftige Generationen werden mein Glück preisen, heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Die englische Übersetzung sagt, all generations shall call me blessed, alle Generationen sollen mich als gesegnet benennen oder als glücklich benennen. Ein alter englischer Bischof hat mal Folgendes zum Ave Maria gesagt, der Engel begrüßt die Jungfrau, er betet sie nicht an. Er begrüßt sie wie eine besonders Erwählte, aber er betet nicht zu ihr wie zu einer Göttin. Ihr wisst, dass von Maria oft als der Himmelsgöttin geredet wird. Davon finden wir nichts. Wir finden später sehr viele Stellen im Neuen Testament, wo wir Einblick darin bekommen, wie christliches Gebet und Anbetung ausgesehen haben, und zwar hier auf der Erde und sogar im Himmel. Aber nie an irgendeiner Stelle finden wir im Zusammenhang mit Gebet oder Anbetung Marias Name genannt. An keiner Stelle. Deshalb hat die katholische Kirche Maria überhöht. Und doch müssen wir feststellen, dass schon hier etwas davon in Gottes Wort steht, dass das Andenken an Maria über alle kommenden Generationen hinweg bestehen wird. Warum sage ich das? Ich habe es ja für mich so aufgeschrieben, wer sich aufregt, sobald von Maria die Rede ist, ist nicht im Recht. Unser Anliegen als Menschen, die versuchen, ihren Glauben so zu leben, wie es den Anordnungen Gottes entspricht, unser Anliegen sollte es nicht sein, dass nicht von Maria geredet wird, sondern dass Recht von Maria geredet wird. Ich kenne freikirchliche Christen, wenn die katholischen Christen begegnen und da ist irgendwie von Maria die Rede, da geht gleich die Post ab. Dann werden diesen Menschen, diesen katholischen Menschen gleich die Leviten gelesen, sage ich mal mit meinen Worten. Und ich habe missionarische Gespräche erlebt zwischen katholischen Menschen und freikirchlichen Christen, da hat es mir den Magen rumgedreht. Weil ich mir denke, zunächst mal müssen wir in der Schrift feststellen, ja, es wird in allen Generationen von Maria geredet werden. Und was wir zu ihnen sagen ist, das stimmt, dass von Maria geredet werden wird, ist wahr. Aber ihr dürft sie nicht überhöhen. Geht zurück ins Neue Testament, schaut euch direkt an, was die Bibel über Maria sagt und was sie nicht über Maria sagt. Und findet wieder das rechte Maß, Maria zu betrachten und von Maria zu reden. Und dann könnte es sein, dass manches missionarische Gespräch anders stattfindet und auf einer anderen Grundlage sozusagen stattfindet. Worin liegt nun einer der größten Punkte, der uns im Blick auf Maria in Staunen bringen sollte? Ihr Gehorsam, ihr schlichter, einfacher Gehorsam, ihre Art, wie sie sich Gott zur Verfügung gestellt hat. Was sie ausgezeichnet hat, war ja nicht die Fähigkeit, dass sie Gottes Handeln mit sich verstehen konnte. Das war ja für sie genauso unverständlich, wie sie schwanger werden sollte, wenn sie keinen Mann kennt. Was sie nicht ausgezeichnet hat, war auch nicht die Fähigkeit, dass sie besser geglaubt hätte als uns einer. Wer denkt, dass Maria in diese Krise, in diese Probe hinein ohne Zweifel gegangen ist, der kennt die Schrift nicht. Denn wenn ihr die Bibel genau lest, merkt ihr, Als der Engel Maria ankündigt, was für ein großes Wunder Gott in ihr tut, gibt er ihr sofort eine Glaubenshilfe. Er spricht, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und daraufhin spricht Maria, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Noch bevor sie sich zur Verfügung stellt, gibt Gott ihr eine Glaubenshilfe. Und wenn ihr den Text genau lest, merkt ihr, direkt nach der Ankündigung lesen wir, dass Maria eilend in das Gebirge lief zu Elisabeth. Und die Bibel sagt da extra eilend. Warum denn eilend? Warum denn eilend? Weil das die drängendste Frage in ihr war. Kann das sein, dass Gott so ein Wunder schaffen kann? Und Gott hat zu ihr gesagt, geh zu Elisabeth. Du weißt, wie viele Jahrzehnte die schon unfruchtbar ist. Die war schon weit über ihre Zeit hinaus, wo die Frauen ihre Periode bekommen. Geh zu Elisabeth. Die ist schon im sechsten Monat schwanger. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mich berührt es immer, weil ich mir denke, was Gott für ein Therapeut ist, was Gott für ein Seelsorger ist. Der verlangt von der Maria nicht einen blinden, unfassbaren Glauben, sondern der gibt dir im nächsten Moment eine Glaubenshilfe, so wie wir sie alle brauchen, oder? Braucht ihr keine Glaubenshilfe? Ich habe in diesen Tagen eine Biografie gelesen, die war mir eine große Glaubenshilfe. Wir brauchen das doch auch. Ich brauche das. Aber dann diese unfassbare Bereitschaft, sich hinzugeben, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich habe mir gedacht, wenn wir Weihnachten feiern, vielleicht feiern wir dort, wenn die Lichtlein brennen und wenn das Gebäck duftet und der Gänsebraten in der Röhre ist und so. Vielleicht feiern wir dann einmal diese Großartigkeit Gottes, dass er überhaupt uns kleine Menschen gebraucht für sein Wunderwerk. Und vielleicht feiern wir dann das, dass diese einfache Frau sich hingegeben hat. Und vielleicht sprechen wir im nächsten Moment, Gott, wir sind auch Begnadete. Und hier bin ich. Nimm mich. Das ist doch das Wichtigste. Es ist doch nicht so, dass Gott nur Maria gebrauchen will. Er will doch dich und mich auch gebrauchen. Wir sind doch auch viel Begnadete, oder seid ihr nicht viel Begnadete? Ich bin ein viel Begnadeter. Wir doch auch. Drittens, in der Ankündigung Jesu wird offensichtlich, was Gott wirklich durch Jesus schaffen wird. Wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir unglaublich darauf achten, auf die Formulierungen, die verwendet werden. Und hier lesen wir Folgendes. Hab keine Angst, Maria, sagt der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschert. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben. Luther übersetzt, er wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wird, wird, wird und nochmal wird. Ist da irgendein Zweifel? Kein Zweifel. Die Bibel sagt uns hier ganz deutlich an, was geschehen wird. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, manches ist hier schon erfüllt. Wenn hier davon die Rede ist, dass Jesus groß wird, wir haben gerade dieses Lied gesungen von diesem unscheinbaren Kind. Ich würde sagen, es gibt keine Person in der Weltgeschichte, die mit ähnlicher Demut und mit bewusst ausgelebter Ohnmächtigkeit mehr bewegt hat als Jesus von Nazareth. Sagt mir eine einzige Person in der Weltgeschichte, die Ähnliches bewirkt hat wie Jesus von Nazareth. Die findet ihr nicht, diese Person. Zweitens, der Engel sagt prophetisch, dieses Kind wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und wenn ihr hineinschaut, Jesus wird überall in der Welt, in unzählbaren Kulturen, in unzählbaren Sprachen, als Sohn Gottes angebetet. Es wird in diesen Kulturen von ihm als Sohn Gottes geredet. So hat der Engel es gesagt und so ist es geschehen. Und dabei darf man nie vergessen, dass schon zur Zeit seines Erdenlebens und die ganze Kirchengeschichte hindurch Kräfte am Werk waren, die genau das verhindern wollten, dass Jesus Sohn Gottes genannt wird. Drittens, also oder weiter, Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein für Juda, für sein Volk. Das ist teilweise erfüllt, noch nicht endgültig. Jesus hat tatsächlich in dem Selbstverständnis gelebt, der König der Juden zu sein. Nur war sein Königtum von ganz anderer Art. In Johannes 18 lesen wir, dass Jesus Folgendes sagt: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Und auf die Rückfrage des Pilatus, ob das denn heißt, dass er also wirklich ein König sei, sagt Jesus: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So hat Jesus sein Königtum ausgelebt, so hat er es verstanden, als derjenige, der beauftragt ist, die Wahrheit in diese Welt zu bringen. Ganz interessant ist, Pilatus hat über das Kreuz die Inschrift anbringen lassen, König der Juden, Inri. Das ist lateinisch, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das hat er dort anbringen lassen. Das stand dort in Lateinisch, in Griechisch und in Hebräisch. Und ihr wisst es, wenn ihr das Neue Testament lest, die religiösen Führer zur Zeit Jesu sind Sturm gelaufen, dass Pilatus dieses Schild wegnehmen soll. Und er hat dieses Schild nicht weggenommen. Pilatus hat sich geweigert, dieses Schild wegzunehmen. Nun, in der kritischen Theologie wird es so verstanden, dass sie sagen, das zeigt, dass die römische Verwaltung Jesu quasi, um ein Exempel zu statuieren, als messianischen Aufrührer wegen Hochverrat hingerichtet hat. Die kritischen Theologen kommen aus dem Grund auf diese Schlussfolgerung, weil es tatsächlich unter den Römern so üblich war, dass der Verurteilte auf einem Schild sein Vergehen vor sich tragen musste, sozusagen. Und außerdem gab es tatsächlich den Erlass, dass von der Zeit Herodes des Großen ab bis einige Jahrzehnte später gab es diesen Erlass, dass den Juden verboten war, dass sich irgendjemand König der Juden nannte. Das hat mit diesen ganzen messianischen Aufständen zu tun, die in der Zeit Jesu da waren, sozusagen. Das wollten die Römer einfach unterbinden. Also sagen die: Folglich zeigt diese Tafel, dass Jesus hingerichtet wurde, weil er gegen diesen römischen Beschluss sich selbst als König bezeichnete. Aber diese Meinung ist falsch. Diese Meinung widerspricht vollkommen der Darstellung des Neuen Testamentes. Denn das Neue Testament berichtet uns was ganz anderes. Es berichtet uns zwar, dass Pilatus die direkte Frage an Jesus gestellt hat: Bist du der König der Juden? Und Jesus hat gesagt: Ja, ich bin dieser König der Juden. Und hätte Pilatus das als Hochverrat verstanden, dann hätte er sofort die Hinrichtung befehlen müssen. Aber was berichtet uns das Neue Testament? Es berichtet uns, dass dieser Pilatus, ich möchte mal fast sagen, noch verzweifelt, eine Lösung zu finden, wie er diesen Jesus freilassen kann. Und er hat eigentlich erst dem Druck der Masse nachgegeben, erst dem Druck der religiösen Fanatiker nachgegeben und war dann zu feige und hat dann Jesus zum Tode verurteilt. Ein Heide, der das jüdische Volk und auch seine Führer gut kannte, hat ein persönliches Gespräch mit Jesus, wo es genau um diesen Anklagepunkt und um diese Frage ging, ob er wirklich der Judenkönig sei und wie er seine Königschaft versteht. Und genau dieser Heide besteht auf diesem Schild. Inri, dies ist der Judenkönig. Und ich habe mir für mich gedacht, was für eine Dramatik. Stellt euch mal vor, jüdische Menschen gehen ins Gemäldemuseum. Und da ist eine Kreuzigungsdarstellung. Und immer, wenn sie diese Kreuzigungsdarstellung steht, steht da oben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und jüdische Menschen gehen vielleicht einmal eine Kirche besichtigen. Und da hängt ein Kreuz. Und da hängt Inri drüber, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und jüdische Menschen gehen vielleicht in ein christliches Haus. Viele sind ja gegen ein Kruzifix. Ich persönlich bin nicht gegen ein Kruzifix, aber viele sind ja dagegen, weil es wie ein magischer Zauber verwendet wird. Da kann ich schon verstehen, dass man dagegen sein kann. Aber stellt euch mal vor, jüdische Menschen gehen in ein christliches Haus und sehen ein Kruzifix. Und da steht Inri drüber. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und jedes Mal diese Frage, stimmt es oder stimmt es nicht? War er unser König oder war er unser König nicht? Ich finde es sehr interessant, dass praktisch bis zu dem Moment, den uns Zacharia dann beschreibt, dass sie den Durchbohrten erkennen werden, dass sie von tiefem Leid erfasst werden, wenn sie den Durchbohrten sehen, bis zu dem Moment, wo sie selber sozusagen Jesus als König erkennen, wird ihnen das ständig durch dieses Schild vor Augen geführt. Jesus Christus, König der Juden. Die endgültige Erfüllung steht noch aus. Ich habe es ja angedeutet, dass es eine Zeit geben wird, wo die jüdische Nation Jesus erkennen wird als Messias. Das wird stattfinden, so wie uns die Bibel das berichtet. Und zuletzt sagt der Engel hier, dass seine Herrschaft nie mehr zu Ende gehen wird. Das sagt er, dass seine Herrschaft nie mehr zu Ende gehen wird. Ich weiß nicht, ob uns klar ist, dass die Herrschaft Jesu längst angefangen hat. Während wir hier beieinander sind, gibt es vielleicht Millionen von Menschen, die Jesus Herr sein lassen. Das ist zwar immer der kleinste Teil, die Gemeinde Jesu wird nie zahlenmäßig der größere Teil sein, aber das ist auch nicht nur eine Handvoll Menschen, die heute und jetzt in diesem Moment Jesus Herr sein lassen, sondern das sind Millionen von Menschen, die hier und jetzt Jesus allen Ernstes Herr sein lassen. Und die Bibel sagt, es wird weitergehen bis zu dem Moment, wo es den Tag geben wird, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Jesus Herr sei. Und das ist wichtig, deshalb brauchen wir uns als Christen, wenn wir diese Verheißung vor Augen führen, wir brauchen uns unseres Meisters nicht zu schämen. Wir haben auch keinen Grund, an der Entwicklung der Welt zu verzweifeln. Ich würde sogar sagen, wie wir es vorher gehört haben, wir haben auch keinen Grund an unserer persönlichen Entwicklung, wenn zum Beispiel unsere Gesundheit flöten geht, zu verzweifeln. Wir haben keinen Grund, denn wir stehen auf der Seite dessen, der am Ende den Sieg davontragen wird. Wir stehen auf der Seite dessen, der am Ende alle wieder göttlichen Mächte besiegen wird. Wir gehen dem Tag entgegen, an dem Jesus seine Macht antreten wird. Und es wird der Tag sein, an dem jeder, der bereit ist und war, um seinetwillen ein Kreuz zu tragen, dann eine Krone bekommt. Diesem Tag gehen wir entgegen. Ich weiß, dass es manchmal nicht vorstellbar ist, auch für uns als Christen nicht vorstellbar ist, so wenig wie es für Maria vorstellbar war, dass sie schwanger werden kann ohne einen Mann. Ich meine, die war zwar jung, aber die war nicht blemblem. Das hat die schon verstanden, dass man für ein Kind normalerweise einen Mann braucht, sage ich mal. Und es war nicht vorstellbar für sie. Aber es ist geschehen. Und so für uns ist auch manches nicht vorstellbar, wie sich diese Prophetien in allen Einzelheiten erfüllen werden. Aber nicht, was wir uns vorstellen können, ist wichtig, sondern was Gott tun will und tun wird. Amen.